Sie hören eine Predigt der Freien Evangelischen Gemeinde Main-Taunus. Wir wünschen und beten, dass Sie durch diese Predigt angesprochen, beschenkt und vorangebracht werden. Gottes Segen Ihnen.
Das heutige Thema, das ich habe, wurde mir mal gegeben, gestellt: Resilienz. Habt ihr schon mal gehört? In letzter Zeit ist das so ein Modewort geworden. Früher sagte man dazu Widerstandsfähigkeit, Standhaftigkeit, Anpassungsfähigkeit, Überwinden. Und das wird alles gefasst in diesem Wort Resilienz, stabil zu bleiben oder aufrecht zu bleiben. Den Weg zu gehen, trotz den ganzen Schwierigkeiten, die einem begegnen. Und in der Psychologie wird es, wie kann ich die Widerstandsfähigkeit, die Resilienz haben, aber auch zum Beispiel bei Coronavirus, wie schaffen wir es, dass unser Körper resilient ist den Viren gegenüber? Und deswegen ist das dieser Begriff. Ich habe einen sehr langen Text genommen dazu, denn die drei Männer im Feuerofen, und dafür habe ich euch Bilder mitgebracht, die das ein bisschen auflockern. Aber noch kurz etwas zur Resilienz. Resilienz beschreibt die seelische Widerstandsfähigkeit, also die mentale Stärke des Geistes und der Seele. Stabilität, Ausgeglichenheit sind die diesbezüglichen wichtigen Faktoren, die dazu beitragen, auf schwierige Lebensumständen, Krisen oder berufliche Rückschläge flexibel, bedacht und zum Teil auch kreativ zu reagieren und damit negative Gefühle wie Hilflosigkeit und Verzweiflung abzuwenden. Cool, ne? Wenn wir das haben. Ja. Ja, der Satz ist eine Definition, die ich gehabt habe. Und zwar, heutzutage hat man festgestellt, die Krankenkassen haben festgestellt, dass über 50% der deutschen Bürger in eine Krise kommen, die existenziell ist, weil sie emotional damit nicht fertig werden. Dass also jeder Zweite erleidet eine Situation, wo er nicht resilient ist. Und das ist sogar noch höher. Wir haben heute aktuell etwa 15% der Bevölkerung leidet unter Symptomen von Burnout. Und Burnout entsteht nicht durch viele Arbeit, sondern durch das, was man nicht schafft. Die Ursache liegt in der Diskrepanz zwischen Anforderung und Realisierbarkeit. Also das, was man nicht hinkriegt. Das Gefühl von Hilflosigkeit, Hoffnungslosigkeit bestimmt dann das Leben. Genau der Gegensatz von Resilienz. Und dass man sich darüber macht, wie mache ich jemanden stabil, wie helfe ich, dass ein Mensch stabil durchs Leben geht, ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor und ich glaube auch in der Gemeinde. Als ich noch studiert habe, habe ich meine Masterarbeit in Missiologie unter dem Thema geschrieben, was sind die Ursachen, warum Missionare den missionarischen Dienst aufgeben. Und danach haben wir eine Studie gemacht, was sind die Ursachen oder was sind die Hilfen, wodurch können Missionare stabil sein, im Land bleiben. Und das sind zwei völlig unterschiedliche Sachen. Und ich finde Resilienz gut, weil das die konzentriert auf das Positive, Kreative, Konstruktive ist. Aber dazu habe ich euch eine Geschichte mitgebracht. Ich lese mal einige Sachen vor. König Nebukadnezar ließ ein goldenes Standbild anfertigen und in der Ebene Dura in der Provinz Babylon aufstellen. Es war 30 Meter hoch und 3 Meter breit. Die Christusstatue, die ist 30 Meter hoch, oberhalb des Sockels. Und die Arme eigentlich sind 28 Meter breit. Die Statue ist riesig. Die Freiheitsstatue in New York Die ist mit Fackel 38 Meter hoch. Also nur die Statue. Und dann kommt noch der Sockel dazu und so weiter. Nebukadnezar berief dann alle hohen Beamten, um an der Einweihung teilzunehmen. Da rief ein Herold mit lauter Stimme: folgenden Befehl gilt allen, die versammelten Völker, Nationen und Sprachen. Sobald ihr das Orchester und die Instrumente hört, sollt ihr niederfallen und das goldene Standbild anbeten. Wer das nicht tut, wird in den glühenden Ofen geworfen. Viele kennen diese Geschichte aus dem Kindergottesdienst, wenn der Kindergottesdienst gemacht hat. Also das, diese Bilder habe ich dann da mitgebracht. Als nun die Instrumente ertönten, die Hörner, die Pfeifen, die Zittern, die Leiern und die Lauten und die ganze Musik, warfen sich die Menschen aus allen Völkern, Nationen, Sprachen vor dem goldenen Standbild nieder, das Nebukadnezar aufgestellt hat, und beteten es an. Bei dieser Gelegenheit traten einige chaldäische Männer heran und sagten zu Nebukadnezar: nun gibt es einige jüdische Männer, denen du die Verwaltung über die Provinz Babylon anvertraut hast, Schadrach, Meshach und Abednego. Diese Männer schenken dir keine Beachtung, sie dienen deinen Göttern nicht und werfen sich auch nicht vor deinem goldenen Standbild nieder. Hier habe ich so ein paar Verse zusammengerafft. Da wurde Nebukadnezar ärgerlich und befahl wütend, Schadrach, Meshach und Abednego herzubringen. Als sie ihm vorgeführt worden, fuhr er sie an: ist es wahr, Schadrach, Meshach und Abednego, dass ihr meinen Göttern keine Ehre erweist und auch nicht von meinem goldenen Standbild niederwerft? Ihr habt noch eine Gelegenheit, sonst geht es euch an den Kragen. Und wenn ihr jetzt das alles hört und nochmal die Musik kommt und ihr euch dann niederwerft, dann geht es. Und wenn nicht, dann wird sofort der glühende Ofen geworfen. Welcher Gott, und das ist interessant, welcher Gott kann euch dann noch aus meiner Hand erretten? Und dann antworten sie: wir haben nicht die Absicht, das zu tun, und sagen, wir werden nicht niederfallen, denn unser Gott kann uns erretten, aber er muss es nicht tun. Da geriet Nebukadnezar noch mehr in Wut. Sieht schön aus, unser Nebo, ne? Sein Gesicht verzerrte sich vor Zorn über Schadrach, Meshach und Abednego. Er ließ den Ofen siebenmal so stark heizen wie sonst. Dann befahl er seine stärksten Männer in seinem Heer, die drei zu fesseln, in den glühenden Ofen zu werfen. Sie wurden sofort mit ihrer Kleidung gefesselt und in den glühenden Ofen worden. Und die Männer, die sie hineinwarfen, starben dabei. Aber dann schaute Nebukadnezar da in den Ofen. Da erschrak der König Nebukadnezar und fuhr auf und sagte zu seinen Ratgebern: haben wir nicht drei Männer gefesselt in den Ofen geworfen? Ja, gewiss, König, erwiderten sie. Warum sehe ich aber vier Männer ohne Fesseln im Feuer umhergehen? Sie sind unversehrt und der vierte sieht aus wie ein Göttersohn. Nebukadnezar trat näher an die Öffnung des Ofens und rief: Schadrach, Meshach, Abednego, ihr Diener des höchsten Gottes, kommt heraus. Da kamen die drei aus dem Feuer. Und ihr Haar war nicht versengt, ihre Kleidung war unversehrt. Nicht einmal Brandgeruch konnte man an ihnen wahrnehmen, nur die Fesseln waren verbrannt. Da rief Nebukadnezar aus: gepriesen sei der Gott von Schadrach, Meshach und Abednego. Er hat seinen Engel geschickt, um diese Männer zu retten, die sich auf ihn verließen und sich dem Befehl des Königs widersetzten. Und sie haben ihr Leben gewagt, damit sie außer ihrem Gott keinen anderen verehren oder anbeten mussten. Es gibt keinen anderen Gott, der auf solche Weise erretten kann. Da gab der König den drei Männern sehr hohe Ehrenstellungen in der Provinz Babylon. Das war die Geschichte, ein ganzes Kapitel, 30 Verse. Wenn man die einfach so runterliest, dann ist das sehr mühsam, sage ich mal. Aber so war das doch mal lustig, ne? Nebukadnezar mal so zu erleben. Und in der Predigt habe ich da auch Hintergrund. Die Geschichte ist ja eingebettet in einen historischen Hintergrund. Im Jahre 605 vor Christus zog der Babylonier Nebukadnezar Richtung Westen, und in der Stadt Karchemes oder bei der Stadt Karchemes besiegte er den ägyptischen Pharao, und er wurde damit der Beherrscher der damaligen bekannten Welt. Also weit in den Osten bis nach Ägypten, er war der Chef von allem. Und da hat er auch Jerusalem kurz belagert und gesagt: hier, jetzt bin ich der Boss, und bitte Jerusalem, ihr müsst mir dienen. Und damit ihr das auch tut, nahm er junge Menschen mit, die als Geiseln dann da waren und die als Geiseln an seinem Hof untergebracht waren. Und das darunter, unter diesen Kindern von den Adligen aus Israel, war Daniel, Schadrach, Mesach und Abednego. Die kamen denn dorthin und damit wollte der babylonische König die Kontrolle behalten, auch über Israel. Und er sagte, die müssten denn dort jetzt die babylonische Sprache lernen und bekamen neue Namen. Zum Beispiel Daniel, er hat seinen Namen meist gehört, aber er hieß Belshazzar. Und Sadrach, Mesach und Abednego sind babylonische Namen. Und das, die heißen eigentlich Hanania, Misael und Asaja. Und sie hatten alles verloren, ihre Heimat, ihre Umgebung, alles wurde ihnen genommen und sie waren im Alter unter 14 Jahre. Der hebräische Begriff, der hier gebraucht wird, bezeichnet einen Jugendlichen, der noch nicht die Bar Mitzvah hinter sich hatte. Das heißt, sie waren im Grunde genommen Kinder. Ich schätze so zwischen 10 und 12 Jahren ungefähr. Und dann waren sie dort und ihnen war ja alles genommen worden. Und dann standen sie vor der Frage, was essen sie? Und es waren mehr als nur diese vier. Die sollten babylonisiert werden, die sollten nach babylonischen Prinzipien erzogen worden, damit sie hinterher gute Führungskräfte waren von Babylon in Israel. Das war so die Philosophie. Und sie weigerten sich, das Essen zu essen, denn das Essen war unrein nach den jüdischen Reinheitsgesetzen. Und dann sind sie durchgekommen und haben dann Gemüse gegessen, sind also Vegetarier geworden. Und das hat ihnen gut getan. Und dann kommt Nebukadnezar und baut seine Machtdemonstration aus, nicht nur für die Juden, sondern für alle. Hier ist ein Bild von mir, ich weiß nicht, ob es von ihm war oder irgendwer, wer nicht niederfällt vor diesem meinem Gott. Kopf ab? Nee, Feuerofen. Das war eine Krisensituation. Hammer. Und dass die Frage ist, vor wem beugen wir unsere Knie? Wer hat Macht? Wer hat Macht? Was hat Macht über uns? Was ist so bedrohlich, wenn ich dem nicht nachgehe? Vor wem oder was habe ich so viel Angst, dass ich alles tue, um diese Angst irgendwie zu umschiffen? Und Resilienz, wie kann ich Angst überwinden, Bedrohung überwinden? Und da sind unsere drei Freunde, die bleiben stehen. Standhaftigkeit, Resilienz. Wie sind die dazugekommen, dort stehen zu bleiben? Machen wir uns das nochmal bewusst. Der Verlust, die Geborgenheit, der Verlust der Heimat, der Platz, wo man hingehörte, greift fundamental in das Leben von Menschen ein. Alle Verluste machen uns Angst. Und es sind die Verluste und die Angst vor den Verlusten, die uns hindern, stabil zu bleiben. Diese Ängste. Haben wir nicht alle im Augenblick Ängste? Wirtschaftslage? Wie wird das sein? Ich habe erfahren oder die Nachricht bekommen, dass der Gaspreis um ein Drittel hochgegangen ist für mich, für mein Haus. Statt 120 Euro im Monat werden jetzt 180 abgebucht. Das ist eine Bedrohung auf einer gewissen Ebene. Wie umschiffe ich das? Hier die vier Leute waren der Willkür bedingungslos ausgeliefert. Sie konnten gar nichts machen. Sie hatten kein Recht, sie waren einfach da, das ist so, ich kann machen mit euch, was ich will. Ist es nicht auch etwas, was in unserer heutigen Zeit oft ausgelöst wird an Gefühlen? Die machen ja mit einem, was sie wollen. Entschuldigung, man ist letzten Endes immer doch am Arsch. Sorry den Ausdruck. Aber diese jungen Menschen, die hatten ein werteorientiertes Leben. Sie standen für Werte und sagen, an diesen Werten halten wir fest. Und wer Werte hat, wer Ethik hat, wer wertemäßig lebt, ist immer in Bedrohung seiner Werte. Besonders in einer Gesellschaft, wo die Werte so plural sind und so kurzlebig. Wer heute nach Werte orientiert lebt, der hat Schwierigkeiten. Und wenn wir den alten Bundeskanzler Adenauer zitieren, was schert mich mein Geschwätz von gestern? Kein werteorientiertes Leben. Da habe ich die Merkel geschätzt. Die sagte was und sagte, das habe ich gesagt und dazu stehe ich auch. Und sie ist öffentlich aufgetreten und hat gesagt, die Ehe für alle ist zwar durchgegangen durchs Parlament, aber ich stimme mit Nein. Ich finde, das hat Rückgrat gehabt. Dann kam die Krise und zur Krise gehörte die Missgunst. Da kamen tatsächlich die Kollegen von Sadrach, Meson und Abednego, König, die haben Mist gebaut, die beugen sich nicht. Die haben, Sadrach, Meson und Abednego haben ganz klares Mobbing erlebt. Diskreditierung vor ihrem Chef, vor ihrem Boss. Die wurden rausgemobbt, die haben Missgunst erlebt. Und Mobbing fängt ja schon im Kindergarten an und geht bis in jede Etage, in der man seine Karriereleiter hochklettert. Also die Geschichte ist doch brandaktuell. Und auffallend ist, dass in dieser Geschichte Daniel, der ja da immer bis dahin der Wortführer dieser war, nicht dabei ist. Der hatte ja keine Position in der Provinz Babylon, der war direkter Berater des Königs. Und Daniel ist nicht da. Sadrach, Meson und Abednego hatten jetzt keinen, der für sie sprach, weil Daniel einfach nicht da war. Und niemand anders. Wer spricht für mich? Wer tritt an meine Seite? Wenn man schon bedroht wird, wenn man in einer schwierigen Mobbing-Situation und keiner ist da, der für einen steht, der uns zur Seite steht, was machen wir dann? Und es war eine tiefe existenzielle Bedrohung. Da ging es ums alles. Und ein absolut unberechenbarer Chef, der die Macht hat. Da können die drei Herren nur zittern. Also sie bleiben stehen. Für mich die Frage, warum sind die stehen geblieben? Was hatten die, um stabil zu bleiben? Angesichts dieser Bedrohung, die real war. Es ging um Leben und Tod. Und sie blieben stehen. Sie hielten an ihren Werten fest. Sie wollten nicht wertlos sein. Und jetzt möchte ich etwas über Werte sprechen, auch ethische Werte. Um Wert zu haben, auch Selbstwert zu haben, um gewertet zu werden, brauche ich eine Werteskala. Ich brauche einen Wertmaßstab. Wir haben zum Beispiel bei Längenmaßstab haben wir einen Meter. Aber auch bei ethischen Fragen haben wir Wertmaßstäbe, an denen wir messen. Und wenn ich selber Selbstwert habe, dann habe ich ja einen ethischen Maßstab, durch den dieser Wert in mir entsteht. Und er entsteht, dass Leute zu mir sagen, gut, dass du bist, gut, dass du existierst. Es ist die Antwort auf die Liebe, die mir geschenkt wird, auf Augenhöhe. So, und jetzt passiert Folgendes. Wenn ich gegen meine eigenen Werte handeln, dann entwerte ich meine eigene Wertskala. Das ist die Inflation meiner eigenen Wertskala. Und damit entwerte ich mich. Wenn man Mobbing erlebt und man beginnt sich zu rächen, dann entwerten wir uns selber. Denn ich werde manipuliert durch diejenigen, die mich hassen, die mich nicht mögen. Und ich gehe auf ihr Niveau, auf ihre Werte ein. Egoismus und alles. Und dadurch geschieht psychologisch das Drama, dass ich selber entwertet werde. Von mir selber. Ich finde mich einfach ganz schlecht. Ich fühle mich schlecht. Und das ist nicht gut. Warum verliert man Selbstachtung, wenn man seine Werte nicht nach seinen Werten handelt? Wie gehst du mit Mobbing, mit Verrat um? Mit Enttäuschung von Menschen in deinem Umfeld, die dich verletzen? Und da waren unsere vier Freunde vor eine Entscheidung gestellt. Wie reagieren wir jetzt? Und die haben es geschafft, an ihren Werten festzuhalten, egal was kommt. Deswegen konnten sie auf Aufrecht stehen bleiben. Sie wurden zwar vom König in Frage gestellt und der König sagte, ihr habt noch eine Chance. Und da sagten sie, Chance brauchen wir nicht. Wir haben uns, ich habe hier meine Sache verloren. Ich muss ganz schnell, gehst du ganz schnell vor? Ja, Resident. Die Entscheidung treffen, ja. Die wurden in Frage gestellt und sie erlebten die konkrete Bedrohung. Sie gaben dem König eine Antwort, egal was du machst, wir beugen unsere Knie nicht. Und dadurch mussten sie die Konsequenz ihrer Entscheidung tragen, die nicht einfach war. Um resilient zu sein, als Geistliche im geistlichen Leben, aber auch im normalen Leben, im bürgerlichen Leben, im Geschäftsleben, sind die Konsequenzen nicht immer einfach. Sie sind nicht immer das, was ja, wirklich uns Erfolg bringt. Und dann sind sie in der Krise. Wir haben das eine Lied gesungen, das letzte, glaube ich, mit dem Boot. Das war sehr, sehr positiv. Jesus lässt dich nicht untergehen, das stimmt zwar, aber er bewahrt uns nicht vor der Krise. Die drei Herren wurden wirklich in den Feuerofen geworfen. Ohne sich von ihren Familien zu verabschieden, ab. Was ging in ihrem Herzen vor, als sie verabschieden mussten? Innerlich. Gott bewahrt uns nicht vor Krisen. In meiner Bibel steht, in der Welt habt ihr Angst. Und Paulus schreibt, ich war in einer solchen Krise, dass ich am Leben verzweifelt bin. Das heißt, er war an dem Punkt, wo er nicht mehr wusste, wie geht's weiter. Und Elia warf sich unter den Wacholderbusch und sagte, Gott, nimm meine Seele von mir, ich schaffe es nicht mehr. Und Jesus war im Garten Gethsemane und sagte, Vater, nimm das von mir. Es ist so viel. Aber da staunte Nebukadnezar. In der Krise, in der tiefsten Krise, in der existenziellen Krise dieser vier Männer, war Gott präsent bei ihnen. Und das ist etwas, was ich gelernt habe. Gott bewahrt mich nicht vor der Krise, aber in der größten Krise ist er da. Er ist präsent. Sie waren nicht allein. Zuerst Sie waren deshalb nicht allein, weil sie sich untereinander hatten. Gut, dass wir einander haben. Gut, dass wir als Menschen waren. Sie hatten auf Augenhöhe Freunde. Sie waren wenigstens zu dritt. Ich weiß nicht, wie es gewesen wäre, wenn jeder alleine gewesen wäre. Und sie hatten Freundschaft auf Augenhöhe. Hier möchte ich etwas sagen über Freundschaft auf Augenhöhe. Das Konzept der einsamen Spitze ist diabolisch. Denn die einsame Spitze ist einsam. Und wenn man die Leiter hochklettert, am Ende der Leiter ist ein Schild, Ende der Leiter. Warum haben Männer wie Putin, Erdogan, Trump keine Freunde? Einsame Spitze. Keine Freundschaften auf Augenhöhe. Und wenn ich niemand habe, der auf Augenhöhe zu mir sagt, ich hab dich lieb, weil ich dich kenne, weil ich dich kenne und zwar auch in deinen negativen Zeiten, auch wo du schwach bist, haben die Menschen niemanden, der ihnen Wert gibt. Und deswegen schrauben sie sich immer höher, immer absurderen Sachen. Deswegen schrauben sie sich hinein in den Größenwahn, in den Wahn des Nimrods, in den Wahn des Nebukadnezars. Ich bin der Größte, ich bin das Maximum. In dem Wahn eines Neros, der durchgedreht ist. In dem Wahn eines Adolf Hitler, Napoleons. So können wir durchgehen. Und so gibt es auch in Unternehmen, in kleineren Sachen, Leute, die diesen Wahn erliegen. Der Fluch der einsamen Spitze, der zum Narzissmus führt, automatisch, ist diabolisch. Gott kennen heißt in Beziehung leben, in gleichwertigen Beziehungen. Und der allmächtige Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, die ultimative Macht des Universums, kommt auf diese Erde, schaut mir in die Augen und sagt, Johannes, ich hab dich lieb. Ich mag dir. Ich will mit dir leben. Wow! Er kommt mir auf Augenhöhe in Jesus Christus. Das ist Hammer! Aber wenn man im Feuerofen drin steckt, kommt die Frage, wo ist Gott? Wenn man im tiefsten Leid da war, in den Stunden, bevor unsere Enkeltochter starb, stand ich da. Und da sah ich meinen Sohn und meine Schwiegertochter weinend, weil sie ihr sterbendes Kind in den Armen hielten. Wo ist Gott? Und als sie mich fragten, Papa, kannst du das Kind noch segnen, bevor es stirbt? Kindersegnung dort in der Intensivstation im Krankenhaus. Gott war präsent. Ich hatte nichts, ich hatte nur ein Bibelwort, das mir in den Kopf kam. Ich habe dich je und je geliebt, darum habe ich dich zu mir gezogen aus lauter Güte. Dass Gott trotzdem auch in dem Schmerz da ist. Kennst du Schmerz? Kennst du die Situation im Feuerofen? Und die Frage, wo ist Gott? Ich kann euch eines sagen. Gott ist da. Vor 2 Wochen hatte ich ein seelsorgerliches Gespräch mit einer Dame, deren Mann Anfang des Jahres gestorben ist. Da sagte Johannes, mir geht's nicht gut. Ich bete. Und ich habe den Eindruck, das Gebet geht nur bis zur Decke. Da sagte ich, was glaubst du denn? Glaubst du denn an Jesus Christus? Ja. Bist du wiedergeboren? Ja. Wo ist denn der Herr Jesus? Ist er in dir? Der Vater, der Heilige Geist, ist er in dir? Da sagt sie, ja. Da sage ich, glaub, was du glaubst. Und wenn dann das Gebet bis zur Decke geht, das reicht doch. Er ist doch da. Er ist doch hier. Er ist doch in dir. Der Name Jahwe, der Name Gottes Jahwe heißt, ich bin da. Ich bin präsent. Ich bin hier. Ich bin jetzt hier und zwar für dich hier. Ich bin da für dich. Ich bin jetzt für dich da. Und diesen Namen hat ja Jesus sinngemäß auch bekommen. Er heißt Immanuel, Gott mit uns, Gott mit mir, Gott an unserer Seite. In der größten Krise darfst du wissen, dass Jahwe immer noch da ist. Ich bin Jahwe, ich bin Immanuel. Ich bin bei euch alle Tage bis an der Ende der Zeiten. Und das ist die Botschaft von heute. Resilienz, standhaft bleiben, weil Gott sagt, ich bin da. Ich bin bei dir. Ich halte zu dir. Ich stehe zu dir. Mit dieser Botschaft wünsche ich euch Gottes Segen. Amen.
Wir wünschen Ihnen und beten, dass Gott Sie segnet und zum Segen für andere Menschen in Ihrer Umgebung setzt. Danke Ihnen fürs Zuhören.